Hallo alle anderen. Willkommen zu Hard Aber Fail. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass du da bist, Julia. Wie ist die Lage?
Schön, dass du da bist, Juli. die Lage ist ganz gut. Und ich möchte erstmal Danke sagen allen Menschen, die letzte Folge zu uns neu dazugekommen sind und jetzt vielleicht geblieben sind, weil die letzte Folge mit dem guten Jan, die ist ganz gut bei euch angekommen und wir haben ein paar neue Hörerinnen und Hörer dazu gewonnen. Und falls ihr noch da seid, hallo, herzlich willkommen, wir freuen uns sehr, dass ihr da seid. Und wir haben uns sehr gefreut, dass wir so schönes Feedback bekommen haben.
Ja, vielen lieben Dank. Was aber auch nochmal bestätigt, was für geile Fans Saltatio Mortis hat.
Aber wirklich, ey. Richtig krass.
Also echt abgefahren.
Wo wir schon bei coolem Support sind. Die Menschen, die jetzt vielleicht neu sind, wissen es noch nicht. Alle anderen wissen es auf jeden Fall. Ich bin eine, sagen wir, Skispringen-Enthusiastin. Fan auf jeden Fall von Skispringen. Wir hatten ja auch schon den guten Sven Hannawald hier zu Gast, einer der aufregendsten Momente in meinem ganzen Leben. Und ich höre wöchentlich einen anderen Podcast, die Flugshow, mit Tobias Ruf, Luis Holuch und Gernot Clement. Hallo Jungs. Und ich habe über die eine Rezension geschrieben in einer Zeitschrift und bin mit denen eh so ein bisschen in Kontakt über Instagram, wir schreiben uns immer mal wieder und ich bin totaler Fan von deren Podcast und jetzt haben sie letzte Woche, weil sie sich über die Rezension so gefreut haben, ganz lange über uns gesprochen in ihrer letzten Podcast-Folge und haben auch nochmal die Folge mit Sven Hannawald empfohlen und so, die ich jetzt hier an dieser Stelle auch nochmal empfehle. Und das war so schön. Ich möchte mich ganz herzlich für euren Support bedanken, Jungs. Und ich finde, ihr macht das großartig, diesen Podcast. Ich kann den euch allen nur empfehlen, wenn ihr sportbegeistert seid. Die Flugshow gibt es überall, wo man Podcasts hören kann. Ja, und ich freue mich einfach riesig, dass in dieser Podcast-Community so viel Unterstützung herrscht. Und ja. Ach, ich war so erfüllt von dieser Folge. Ich war so glücklich. Ich habe Juli sofort geschrieben. Juli, hör rein.
Ja, wollte ich gerade sagen, ich hatte eine ganz entzückende Sprachnachricht von Julia auf dem Telefon dazu. Ja, richtig cool. Und ich finde das total schön, dass wenn man sich da so cross-podcastial miteinander verbindet. Das Wort gibt's nicht. Naja, ihr wisst, was ich meine.
Auf jeden Fall, Flugshow kann ich empfehlen. Ein sehr unterhaltsamer Podcast, sehr informativ. Die Jungs machen wirklich Spaß. Und ja, hört mal rein. Juli, was geht bei dir so?
Ich habe eine ganz kleine Scheitergeschichte zum Besten zu geben. Nämlich, als es in der letzten Woche so richtig scheiße kalt war, so mit minus 10 Grad, minus 5 Grad, hatte ich die richtig geile Idee. Wisst ihr, was ich mache? Ich fahre Fahrrad. Ich fahre Fahrrad. Habe versucht, Fahrrad zu fahren und habe meinen Schlüssel in meinem Schloss abgebrochen. Und wer ein Fahrrad in Hamburg hat, hat meistens ein ziemlich fettes Schloss, so auch ich. Und dann musste mein Vater kommen und mit der Flex mein Fahrradschloss aufmachen. Ja, also da in solchen Situationen verfalle ich in Kinddasein. Vielleicht ist das ja noch jemandem passiert. Teilt das doch gerne mit mir, ob ich die Einzige bin, die so doof ist und sowas macht. Oder ob euch das auch schon mal passiert ist.
Aber da kannst du doch nichts dafür, wenn es kalt ist und der Schlüssel
abkommt. Naja, das Schloss steht halt immer draußen, ne? Ist feucht geworden. Ach, ich hätte es wissen müssen. Naja. Aber ansonsten, das war mein größtes Unglück. Und wenn das mein größtes Unglück ist, dann geht es mir, glaube ich, ganz gut.
Wir haben heute noch ein großes Glück. Wir haben nämlich einen coolen Gast.
Genau. Wir haben nämlich Patrick Dewayne zu Gast. Und den werden wir jetzt gleich interviewen. Und wir wünschen euch ganz viel Spaß. Wir haben heute zu Gast Patrick Dewayne, Schauspieler, Musiker, Moderator, Wirtschaftsjournalist und Sachbuchautor. Hallo Patrick, schön, dass du da bist.
Schön, dass ich da sein darf, Juliane.
Hallo Patrick, ich freue mich auch sehr, dass du da bist.
Julia, ich freue mich auch auf euch beide. Das wird bestimmt sehr, sehr cool.
Cool.
Ich stell dich mal kurz vor, damit auch alle, die dich noch nicht kennen, wissen, wer du bist. Ja. Und wenn ich Quatsch erzähle, rufst du laut rein. Und also, der Patrick hat nach seinem Abitur eine Ausbildung zum Bankkaufmann absolviert. Er war danach als Aktienhändler tätig und arbeitete im Aktieneigenhandel bei der Deutsche Bank AG. Er war an der Börse und auf dem Trading Floor der Deutschen Bank in Frankfurt am Main und in New York City tätig. Und dann hat Patrick aber was gemacht. Also der hat mit Ende 20 seiner weiteren Leidenschaft nachgegangen, nämlich dem Schauspiel. Er bekam eine durchgehende Rolle bei GZSZ und hat 2004 in über 100 Folgen der Serie mitgespielt. Zu der Zeit hat er dann auch ein Album veröffentlicht, Close Up. Und seitdem dreht Patrick national, international für Film und Fernsehen alles weg, was nicht mehr drei auf dem Baum ist. Der arbeitet als Moderator und steht auf den verschiedensten Bühnen in Deutschland als Schauspieler auf der Bühne. Naja, da habe ich mich verschwurbelt. Aber ihr wisst, was ich meine.
Das war doch gut soweit. Ne?
2019 war Patrick in der Serie Bad Banks als Liam Edward zu sehen. Und das war im Grunde eine Rolle, wo er sein Finanzwissen und seine Schauspielkunst miteinander verbinden konnte. Und er hat eben auch den Regisseur Christian Schwocho bei den Begrifflichkeiten beraten und mit dafür gesorgt, dass die Serie so nah an der Realität war.
Und, wobei, das muss ich ergänzen, ja, vor allen Dingen daran lag, dass ich sowohl in Berlin als auch in Luxemburg Bootcamps mit den Extras gemacht habe. Insgesamt mehr als 180 Personen. Boah. Und denen erklärt habe, wie die Sprache funktioniert, Gestos, so dieses Ganze. Und das war cool, im Grunde nochmal so eine andere Art des Arbeitens zu haben, völlig losgelöst. Sorry.
Ja, du,
super interessant.
Da kommen wir noch später zu. Und am 5. Juni 2020 erschien das Buch Geld kann jeder und du jetzt auch bei Edel. Ein Sachbuch über Geld, Geldanlage und es ist ganz einfach erklärt für Einsteigerinnen und Einsteiger. Und das ist ganz schön gut eingeschlagen.
Ja, tatsächlich. Bestseller, 7 Wochen lang Platz 1, der Wirtschaftsratgeber in Deutschland. Der Verlag in Hamburg ist auch sehr happy. Ich bin sehr happy, aber weniger, weil ich jetzt viele Bücher verkauft habe. Ich weiß ja, wie es ist, wenn man viele Single-CDs verkauft. Da waren es 750.000 insgesamt Tonträger, die da über die Ladentheke gegangen sind bei unserem Song und unserem Album. Nee, es geht mir tatsächlich bei dem Finanzbuch auch darum, dass ich das, was ich, und wir kommen bestimmt gleich drauf zu sprechen, in meinem Leben erlebt habe und an Expertise aufgebaut habe, dass ich das ganz einfach verständlich an alle Menschen, die lesen könnten sozusagen, ja, oder hören, weil ich spreche es auch als Hörbuch, weitergeben möchte, weil ich tatsächlich sage, nee, es kann nicht sein, dass in Sachen Finanzen man lernt nichts in der Schule. Es ist ja so, es hat so einen Nimbus von die da oben und ihr könnt mir glauben, ich bin bestimmt alles, aber vor allen Dingen nicht von die da oben. Und ich will unbedingt niedrigschwellig, ohne große Hürden, die Themen, die wichtig sind, egal ob Immobilien oder Börse, Aktien, aber auch Mindset zu Geld oder wie sieht's mal mit der Rente aus, Altersvorsorgethemen im Allgemeinen, auch ein bisschen ökologisches Investieren. Alles wird in dem Buch thematisiert mit 5 Charakteren, über die man sich nähert, ja, also die, wo man in dem Buch auch selber erfährt, was haben die eigentlich für Erfahrungen gemacht mit Geld, was ist so ihre Geldsituation, und da kann man dann prima eintauchen ins Buch und das Feedback, egal ob 14-jähriger Schüler, der an der Börse engagiert ist, schon in seinem Börsenclub an der Schule oder 73-jährige Rentnerin, ich kriege von überall Mails, wo drin steht, super, tolles Buch, super leicht verständlich geschrieben, Leute treten mit mir auch in Kontakt, stellen Fragen, die ich auch, wenn ich Zeit habe, tatsächlich sogar beantwortet.
Ja.
Und das ist so ein tolles, interaktives Ding und das Buch ist so eine ganz tolle Finanzbildungsplattform. Und ich bin froh, dass für jeden Einzelnen freue ich mich, wenn er da was rausziehen kann und was mitnehmen kann.
Patrick, da muss ich auch ran. Also ich muss dein Buch lesen. Also im Vorgespräch haben wir schon ganz viel gesprochen und da hast du den Satz gesagt, wer nicht scheitert, kann nicht gescheiter werden. Wie kommst du auf diese schöne Weisheit und was bedeutet dieser Satz für dich?
Ja, wir haben ja, das ist ein bisschen lustig, der Satz ist noch nicht so alt, wie er klingt. Also mir ist das sehr lustig, wir sind ja im Lockdown und er hat viele Schattenseiten, gerade für uns Schauspieler und Künstler, so finanziell vor allen Dingen. Aber er hat auch tatsächlich zur Folge, mir geht es zumindest so, dass ich mal anfange, wieder Dinge zu machen, für die ich jetzt ganz lange gar keine Zeit hatte. Und das ist alles, was so kreative Prozesse, Mindset, im Grunde so ein Update fahren, weil du wirklich nicht so in diesem Hustle bist jeden Tag, ja, weil du einfach weißt, in manchen Dingen, du kannst auch gar nichts machen, selbst wenn du jetzt wolltest, ja. Also bei mir ist es ein bisschen anders als bei nur Schauspielerinnen, aber dadurch, dass ich so breit aufgestellt bin und halt auch an der Börse da tätig bin als Journalist, aber tatsächlich ist es so, dass ich trotzdem so Zeitinseln habe. Und da kam dieser Satz eben auch dabei, weil ich mich mit jemandem unterhalten habe und er gesagt, ja, ach Gott, wir haben so eine Kultur in Deutschland, wo man im Grunde nicht Fehlschläge erleiden darf, dann bist du irgendwie gleich ein Loser. Und dann unterhielten wir uns so ein bisschen, wie so Ping-Pong-Bälle ging es dann so hin und her. Und dann sagte ich so, du, aber mal ganz im Ernst, wenn du nicht scheiterst im Leben an der einen oder anderen Stelle, kannst du daraus auch nichts lernen und auch nicht gescheiter werden, ja? Und das ist die Wahrheit. Scheitern impliziert mir persönlich viel zu sehr so Konzepte, die was mit Hierarchie zu tun haben und mit Endgültigkeit. Auch das Narrativ von Schuld finde ich ganz schlecht, sondern ich finde Verantwortung. Und das ist immer eine geteilte Sache. Und Schuld ist immer so, das sucht eine singuläre Person, auf der man alles abladen kann. Und alle anderen, die nicht Schuld haben, atmen tief durch. Der Kelch ist an ihnen vorübergegangen. Okay, ich habe nichts damit zu tun. Und in so einer Welt können wir einfach nicht mehr leben, weil wir haben nur einen Planeten. Glaube ich, nicht nur was den Klimawandel betrifft, sondern auch ethisch und moralisch irgendwo. Und wenn wir uns nur versuchen zu verpissen oder wegzuducken, statt Verantwortung zu übernehmen, dann kann es per se auch nicht mit dem Bums und mit der Bazooka, um da mal gewisse Sprachmuster zu benutzen, von anderen Menschen in die richtige Richtung sich auch weiterentwickeln. Ganz gleich ob Finanzen, Rassismus, Gender, alles sind Themen, da müssen wir jetzt klotzen und nicht kleckern, ja.
Ja, gleich am Anfang so weise Worte. Und also schon allein dieser Satz. Also falls du irgendwann noch mal ein zweites Buch schreiben solltest, man weiß es nicht, aber hoffentlich, dann kann das auf jeden Fall hinten auf den Klappentext für dich.
Vielen Dank. Danke, das werde ich. Ja, mit dem zweiten Buch, ne, das ist so ein bisschen lustig. Klar, also als ich das erste Buch fertig geschrieben habe, das sind 328 Seiten und ich habe das nicht Co-Autoren, sondern ich alleine. Und jemand hat lekturiert und drüber gelesen, das, weil ich bin mit Kommasetzung, also da stehe ich auf Kriegsfuß. Und aber das war wirklich, zumal ich auch sagen muss, bei dem ersten Buch, ich habe die ersten 140 Seiten habe ich für die Tonne geschrieben.
Nein.
Weil die hatten, oh doch, und zwar, die hatten einen Personalwechsel auf der Projektmanagement-Seite. Und die Kollegin, die da war, hat immer zu mir gesagt, ja, nee, was Sie da so reinschreiben wollen, das finden wir super. Und am Anfang sah das Buch auch echt anders aus. Das war mehr so Biografie, Historisches und ein bisschen Ratgeber. Und gar nicht so sehr nur Ratgeber eigentlich, ja, und Storytelling. Das ist es dann erst geworden. Naja, und ich hatte schon 140 Seiten geschrieben, die dann abgegeben. Und dann kam neues Projektmanagement. Und dann sagte der Verlagsleiter zu mir, ja, Herr DeWayne, also, ja, okay, kann man so machen, aber es ist nicht das, was wir wollen. Und dann nicht so wie, ja, nee, also das können wir nicht machen. Und ich dachte schon so, weil am Anfang hieß es mal so 240 Seiten. Ich so, geil, ich habe schon mehr als die Hälfte geschafft, so, ja. Und dann, nee. Und dann ich so, wie, jetzt nochmal neu anfangen. Und das war das Härteste. Und da sind wir wieder beim Scheitern und gescheiter werden, ne? Ich musste mich dann wirklich hinsetzen und überlegen, okay, Patrick, was ist deine Motivation, das Buch wirklich zu schreiben? Klar. Im Land der Dichter und Denker, man will ein Buch geschrieben haben, man wird ernster genommen, lalala. Aber was ist eigentlich der Grund? Und dann bin ich wirklich dahin und gesagt, okay, ich mache jetzt mal drei Schritte zurück, gehe in so eine Metaebene, gucke mir das an. Und dann habe ich gesagt, nee, es geht darum, dass Menschen, denen es wie dir als Teenager finanziell nicht so gut geht, die keinen Zugang zu diesen Themen haben, die immer denken, oh Gott, ist eh viel zu kompliziert und ich habe keine Zeit und denen musst du ein Hilfsangebot machen. Eine Möglichkeit, eine Brücke, damit sie da drüber gehen, über das Buch und dann quasi in ihrem ganz persönlichen finanziellen Kompetenzschlaraffenland ankommen. So. Und dann habe ich gesagt, okay, das stimmt, das ist eigentlich ein geiles Bild und deswegen mache ich es. Und dann wurde das mein Motiv und dann habe ich eine Mindmap gemacht und habe nochmal wirklich so from the bottom to the top das Buch durchdekliniert mit Kapiteln, mit anderen Themen, mit einem Glückskleeblatt, was ich entwickelt habe. Naja, Es war auf jeden Fall, um es kurz zu machen, unfassbar viel Arbeit, hat aber trotzdem mir ganz viel Bereicherung beschert, sowohl in meiner persönlichen Entwicklung als auch natürlich auch den Leserinnen und Lesern. Und dann war es aber so, dass ich gesagt habe, okay, wow, Buch auf meiner Bucketlist des Lebens abgehakt, brauche ich nicht mehr. Weil er jetzt ja sagt, das zweite Buch, ja, es ist so ein bisschen wie meine Frau nach unserem ersten Kind. Die hat gesagt, boah, das mache ich nicht nochmal, ja, so unmittelbar danach. Und so war es auch bei mir, als ich dann das Buch so in Händen hielt. Aber jetzt gerade so, weil es auch so viele Themen gibt zu verhandeln. Ne? Wir haben so viele Dinge am Horizont und neue Themen. Ich weiß nicht, ob ihr das von diesem Unternehmen GameStop mal gehört habt, diese Aktie von diesem Retail-Computerspiele-Laden, wo richtig im Grunde die kleinen Leute, in Anführungszeichen, wobei, was ist das schon, die großen bösen Finanzhaie ausgetrickst haben und so weiter. Und allein das hat so Wellen geschlagen und das muss man irgendwie einordnen. Ne? Und da ergeben sich so viele neue Fragestellungen, aber auch im Hinblick auf eine grünere, bewusstere, finanziell geprägte Umwelt. Ja? Wie kann man sozusagen Ökologie und Ökonomie sinnvoll miteinander verquicken? Genau. Und deswegen vielleicht doch zweites Buch. Also auf jeden Fall geistert die Idee so ein bisschen in meinem Kopf rum, ist schon so, ja.
Die Themenvielfalt, merken wir schon gerade bei dir, ist wahnsinnig groß. Wir haben uns auch gefragt, als wir wussten, okay, das Interview mit dir findet statt, haben wir uns auch gedacht, oh, das ist, wir könnten hier eine 10-stündige Serie mit dir machen. Wir wollen aber über einen Zeitraum in deinem Leben sprechen, und zwar dieser Moment, wo es um den Umbruch ging, nicht? Also wir sind, du bist Mitte 20, bist erfolgreich bei der Deutschen Bank im Bereich Aktienhandel, du bist irgendwie stabil im Leben, verdienst gut Geld, und was ist dann passiert, dass du gesagt hast, ich will noch was anderes machen. Ich will Schauspiel machen.
Also bei mir war das Motiv, in die Bank zu gehen, vor allen Dingen eines, nämlich reich zu werden, auf gut Deutsch. Und das aus eigenen Kräften. Warum wollte ich das? Ich wurde adoptiert als Baby, bin in eine Familie gekommen, der es finanziell gut ging, zumindest bis zu meinem 12. Lebensjahr. Dann gab es eine Firmeninsolvenz meines Adoptivvaters. Und im Grunde das komplette Gegenteil. Also Sozialhilfe, Wohnungsversteigerung, in Lebensumständen zu wohnen, die alles andere waren als finanziell vom Status her lebenswert. Dann die Pubertät, Peergroup etc. Man gehörte nicht dazu. Riesige Minderwertigkeitskomplexe. Und geschauspielt habe ich irgendwie mein Leben lang schon. Und es war schon immer so mein Herzenswunsch, auch in Theatergruppen, in denen ich als Kind gewesen bin. Aber der Need, ja, das Overall Objective mit 17, 18 war einfach, nee, ich muss raus aus dieser Scheiße, aus dieser finanziellen. Und ich hatte das Glück, meine Frau mit 18 Jahren schon kennenzulernen. Und ihr Vater, der war ein hohes Tier in der Bank. Und ich fand ihn auch sehr nett, oder finde ihn auch immer noch sehr nett, und damals aber auch schon. Und dann habe ich mich mit dem halt so ein bisschen drüber unterhalten. Und da meine Adoptiveltern sich scheiden lassen, ich also ohne Vater aufgewachsen bin, habe ich in meinem Schwiegervater jetzt heute dann auch damals schon so ein bisschen so ein Vorbild gesucht. Und als der dann gesagt hat, pass mal auf, eine Bankausbildung kann nicht schaden, du hast Abitur, das dauert dann nur 2 Jahre. Ich dachte, ja komm, was sind schon 2 Jahre im Leben, ja? Und das konnte ich schon ganz gut, Dinge ins Verhältnis setzen. Und deswegen habe ich diese Bankausbildung einer Schauspielschule vorgezogen, obwohl ich auch damit geliebäugelt habe. Mhm. Und meine Mutter mir sagte, du kannst auch auf eine Schauspielschule gehen. Aber weder war eine gute in der Nähe von Frankfurt, wo ich herkomme, noch hatte ich einen Bezug dazu, zum Schauspielen an sich. Ich war mehr so ein Selbstdarsteller tatsächlich. Und ein Flüchter, also ich habe Eskapismus betrieben, indem ich in unterschiedliche Facetten meines eigenen Charakters geschlüpft bin. Aber ich habe mich damals zwar schon auch für Biografien von Menschen interessiert, vor allen Dingen für einen erfolgreichen Menschen, so nach dem Motto, was haben die richtig gemacht, was ich auch machen kann. Und aber so mit Schauspiel im klassischen Sinn hat das nichts zu tun. Also deswegen erstmal in der Bank. Und dann war ich in der Bank, habe, wie du schon gesagt hast, nicht schlecht Geld verdient für so einen 25-jährigen Burschen. Und habe aber gedacht, okay, jetzt habe ich so viel Geld, jetzt könnte ich doch eigentlich auch nochmal auf eine Schauspielschule gehen. So. Und dann gab es bei uns in der Bank, damals die Deutsche Bank, du hast es angesprochen, war Anfang des Jahrtausends auch noch nicht so weit her mit den, naja, Soft Skills, sage ich jetzt mal, die ich gut finde. Also wir waren 300 Personen, 298 Männer auf dem Trading Floor. Es war sehr sexistisch, es war ja, fast sogar auch ein bisschen, es war einfach irgendwie, der Ton hat mir gar nicht gepasst. Ne? Alle waren irgendwie, also es, Fäkalsprache war da an der Tagesordnung, was aber im Trading auch speziell ist. Also man kann jetzt nicht sagen, dass es bei der Deutschen Bank im Allgemeinen so war, gar nicht. Aber so in dem Trading, in der Abteilung, wo ich war, das war so The Wolf of Wall Street eigentlich. Und ich war so ein bisschen auf dem Weg zu denken, ich könnte doch auch vielleicht Leonardo DiCaprio werden, so im übertragenen Sinne. Und habe aber schnell gemerkt, das sind meine menschlichen Values nicht zu machen. Und dann brauchte ich eine Exit-Strategie. Und dann hat tatsächlich die Bank irgendwann gesagt, wir bauen Personal ab. Ein paar Leute können nach London. Dann war ich mal 2 Wochen in London zum Probearbeiten und Schnuppern und habe gesagt, nein. Also in irgendeinem Drecksloch für 2000 Pfund wohnen im Monat, auf keinen Fall. Das ist der gute Moment. Dann haben die mir einen Aufhebungsvertrag angeboten. Also ich habe Geld dafür bekommen, dass ich die Bank verlassen habe. Und habe gesagt, den Scheck nehme ich und bin nach Los Angeles gegangen und habe damit mein Schauspielstudium finanziert. Wobei, auch da die kleine Anekdote, als ich das erste Mal dort war, bin ich mit einer Kollegin, also ich dachte Kollegin, hingefahren und wollte mit der auch zusammenziehen, so in unser deutsches, kleines deutsches Apartment. Mhm. So. Und als wir dann Wohnungsbesichtigung durch hatten, gab es dann auch so einen Moment, wo sie dann, wir saßen dann so am Tisch, haben Pizza gegessen und ich war schon so in Gedanken, gerade so geil, jetzt kann es ja hier losgehen. Ne? Die Schauspielschule hatte mich genommen, ich hatte alles unterschrieben. Dann hob die ihr T-Shirt hoch, hatte keinen BH an und sagte zu mir, sag mal, Patrick, glaubst du, die sind groß genug für Hollywood? Und dann guckte ich die so an und dachte so, das hat die doch jetzt gerade nicht gemacht,
oh,
oder?
No.
Ich soll jetzt mit der hier wohnen? Dabei habe ich in Deutschland gerade mit meiner damals Freundin, heute Frau, mich gerade wieder so zusammengerauft nach diesem ganzen Kram. Wir waren mal eine Zeit lang getrennt. Ich so, das geht nicht. Und da war ich vielleicht auch ein bisschen naiv. Und dann musste ich mir noch eine andere Wohnung suchen und es war alles viel Hickhack. Und dann hatte ich das Glück, als ich war dann zwischenzeitlich, habe ich mich dann umgeswitcht und gesagt, ich gehe jetzt nach Australien nach 3 Monaten in L.A. Mhm. und habe dann da Film und Television studiert. Und dann kam aber nach weiteren 3 Monaten, kam dann direkt, weil ich mich zwischendrin beworben hatte, von GZSZ so, komm noch mal zum Casting für eine Hauptrolle. Einen Tag vorher hatte ich dann schon mal so einen Drehtag gehabt für so eine Nebenrolle. Und dann war ich beim Casting halt für Hauptrolle plus Plattenvertrag. Und es hat tatsächlich geklappt. Und boah, wie du in der Anmoderation Mann. Gesagt hast, da habe ich dann in über 100 Folgen mitgespielt. Ja. Und war eine gute Schule, aber ich habe dann dadurch natürlich nie die Schauspielschule zu Ende gemacht und auch lange Zeit an mir gezweifelt und an meinen schauspielerischen Fähigkeiten, muss ich ehrlicherweise sagen.
Warte mal kurz, ich muss das nochmal kurz rekonstruieren. Also in L.A. warst du nur, 3 Monate? Und dann bist du nach Australien gegangen.
Genau, und dann musste ich da weg, weil das war mir too much alles so von diesem ganzen Setting.
Auch die Szene an sich, die Schauspielszene in L.A., jetzt nicht nur die Situation mit deiner Mitbewohnerin.
Ja, auch das Problem war, ich war bei 2 Castings. Eins war schon in dieser Zeit, wo man mir ein eindeutiges Angebot gemacht hat. Ich meine, ich bin kein hässlicher Typ, klar.
Definitiv nicht.
Aber ich habe euch ja ein bisschen angedeutet, wie so mein Mindset als Teenager war. Also ich habe schon selber mit mir krasse Probleme gehabt, ja. Und in L.A. gab es eine Casting-Situation, die wirklich, ich sag's mal ganz, also sie war sehr unprofessionell. Mhm. Die war eindeutig unprofessionell. Und dann war ich so, okay, will ich jetzt in dieses Haifischbecken, wo ich mit einem Mann unprofessionelle Handlungen machen muss, um vielleicht eine Karriere zu haben.
Puh, ja.
Und das war so, dass ich gedacht habe, so, ach, fuck. Und dann, vor allen Dingen, das war sehr lustig. Der Konflikt war nicht so sehr, kann ich das für mich oder kriege ich das klar oder bin ich dann schwul oder nicht? Weißt du, so, das war mir so. Aber mein Problem war, ich hatte zu Hause eine Freundin und die habe ich geliebt und die hätte ich ja dann betrogen. Und das konnte ich nicht ausblenden. Und dann habe ich das nicht gemacht.
Naja, und einfach, was es auch mit deinem Kopf machen würde. Also, ne, was heißt das für dich, ne?
Das hat mir auch ein bisschen Angst gemacht, da bin ich ehrlich. Ja, und dann bin ich, wie gesagt, nach Australien. Da hat mein bester Freund Film und Television studiert. Dann haben wir da Musikvideos gedreht, weil ich habe auch immer ein bisschen schon Musik gemacht. Und dann habe ich ein bisschen von meinem eigenen Geld da investiert. Und das hat mich dann letzten Endes dann zu GZSZ gebracht.
Und was war da deine Erwartungshaltung? Weil das ist ja krass. Also eine Rolle bei GZSZ, damals so wie heute, ist ja das ist ja Wahnsinn. Da hat man ja das Gefühl, jetzt geht's ab.
Ja, ich fand es vor allen Dingen lustig, weil meine Freundin hat es immer geguckt. Ich kannte GZSZ nur so vom Hörensagen, ne? Aber die hat es immer geguckt und dann habe ich sie so angezählt, so, warum guckst du denn das? Das ist doch so Sozialhilfe-TV. Und dann habe ich so gesagt, ich könnte das verstehen, wenn ich da mitspielen würde. Ne? Und dann wurde das tatsächlich sozusagen Realität. Also das war schon ein bisschen lustig. Also ich habe schon gedacht, cool, in diesem Setting könnte das was werden. Zumal die bei GZSZ auch so nett waren, die hatten da Coaches, also man hat auch dann noch weiteren Schauspielunterricht bekommen.
Was war denn so dein Traum? Also was war dein Wunsch dahinter? Also
ich hatte ganz lange Haare. Ich sah aus wie Lenny Kravitz. Alle Leute auch in Australien haben gesagt, hey, you're Lenny Kravitz. Or no, Ben Harper, you're Ben Harper. Und es war ein bisschen crazy, weil ich gedacht habe, okay, I'm the next big thing, sozusagen. Weil die selbst mich in Amerika und Australien hier schon abfeiern. Und wenn ich jetzt noch 4,5 Millionen Leute habe, die das gucken, dann muss das muss ja fantastisch werden. Allerdings, das muss man auch sagen, zwei Sachen haben daran oder war ein Grund dafür, weshalb das nicht so geklappt hat. Oder ich sag mal 2,5. Der erste, mit diesen langen Haaren und teilweise diesem Bart, den ich auch hatte, war ich meiner Zeit einfach so gefühlt 15 Jahre voraus. Also heute laufen Menschen mit deutsch-amerikanischen Wurzeln oder afrikanischen Wurzeln laufen so rum und es ist überhaupt keine Sache mehr. 2003, 2004 war das schon noch so, wow, wie sieht der denn aus? Und das ist das eine. Das zweite ist, die Macher der Serie haben immer betont, Patrick, die Serie ist der Star. Und ich hatte, weil ich eben so ein von der Bank dahin war und jetzt nicht irgendwie so jemand, der schon Managements hatte und Künstler, sondern ich musste mir das dann alles so suchen, war das alles so ein bisschen, die Arroganz auch der Macher geschuldet, dass es dann nicht so geklappt hat, weil die gesagt haben, ach, wir haben 4,5 Millionen Zuschauer, wenn nur 1% der Leute deine Platte kaufen, bist du in den Charts auf Platz 1. So. Aber sie haben nicht verstanden, dass sie meinen Charakter in der Serie so hätten stricken müssen, dass mich die 4,5 Millionen theoretisch auch hätten lieben können. Mhm. Ja, also, sondern ich war der Charakter, der im Grunde das Traumpaar damals der Serie kaputt gemacht hat und selber eigene Ansprüche angemeldet hat, sozusagen, an das Mädel. Und dann wurde das so eine Dreiecksbeziehung und natürlich hatten die Leute dann einen Monsterhals. Mhm. So. Und haben nicht gesagt, ey, den finde ich aber geil, weil das sieht geil aus und so und der kauft die Platte. Sondern, ey, das ist doch der Spacko, der das Pärchen auseinanderbringen will. Mein Lieblingspärchen. So, und das haben die Macher nicht verstanden. Also, so. Und dann fühlte ich mich schon auch so in der Produktion, als ich das dann auch angesprochen habe. Wie gesagt, ich bin ja, würde sagen, ein cleverer Kerl auch damals schon gewesen und kein 16-Jähriger, oh geil, ich bin bei GZSZ, sondern ich habe auch damals mit meinen 28 war ich da, schon immer sehr straight gedacht in Business Opportunities. Und das fanden die dann noch viel blöder und haben gesagt, ey, dieser der Wayne, der ist sau anstrengend. Der will uns erzählen, wie wir unseren Job machen müssen. Und aus deren Perspektive kann ich es ein bisschen nachvollziehen, klar. Aber aus meiner Perspektive war es natürlich, wie du gesagt hast oder gefragt hast, klar hatte ich hohe Erwartungen. Du bist bei the number one series in Europa. Du hast eine Plattform, du hast eine geile Plattenfirma. Es geht ja kaum besser, also von den Grundvoraussetzungen. Und dann das so zu verkacken. Und dann habe ich am Anfang auch lange Zeit gedacht, ich hätte es verkackt. So, ne? Aber habe dann glücklicherweise erkannt, dass ich zwar eine Mitverantwortung habe, aber dass andere Abteilungen noch viel mehr Verantwortung hatten. Zumal auch keiner so richtig von der Produktionsseite, auch von RTL jetzt gesagt hätte, hey, Patrick Duane, den finden wir richtig cool und den pushen wir jetzt mal. Also es gab, alle haben gesagt, ja, der ist okay. Und ja, ich hätte jetzt einen anderen genommen da für die Rolle, gab es auch. Aber es war keiner, der gesagt hat, für den gehe ich, an den glaube ich. Und der diese Story verstanden hat. Vom Adoptivkind mit Sozialhilfe über Bank zu GZSZ zu Hero. Also es, Heldengeschichten in Deutschland gab es nicht. Gab Helden in Amerika, aber doch nicht in Deutschland. Mhm. In Deutschland musst du irgendwie eine gebrochene Persönlichkeit sein, Fresse halten und die Serie ist der Star. War so das Mindset, ja. Und Stars, nee. Und ein Schwarzer, nee.
Ah. Gar nicht. Hattest du den Eindruck, dass das damals ein Thema war? Also
Ja, klar war das ein Thema. Klar war das ein Thema. Schon immer ein Thema, leider. Also nicht bei allen Menschen, aber es ist irgendwie immer Thema gewesen. Und bei viel mehr Menschen, als mir lieb war oder bewusst auch gewesen ist, ne? Wo du dann so nicht unmittelbar, mir nicht persönlich direkt ins Gesicht, aber wo, also ich sag's mal so, einmal war das Mikrofon offen von den Beleuchtern im Studio und dann haben die gesagt, ach, ich weiß gar nicht, wie ich den ausleuchten soll.
Oh, fucking shit.
Lustig, ja. Und auch blöde Sprüche, ne? So, dass sie untereinander mit, also dass sie miteinander reden, dann sowas sagen wie, ich habe heute einen ganz schön schwarzen Tag gehabt und du auch, ja, bei mir lief es auch scheiße und so, ne? Und irgendwie dachten, es wäre irgendwie lustig oder hätte was mit Humor zu tun, ne?
Ungeil.
Ja. GZSZ konnte jetzt deine Eigeninitiative und das, die Marketing-Ideen, die du hattest und die ja großartig sind, nicht wertschätzen. Aber ein paar Jahre später hast du ja deine Eigeninitiative benutzt, wo wir jetzt wieder bei der Heldengeschichte sind, und hast Christian Schwocho angerufen, als du gehört hast, dass der Bad Banks dreht. So, und der konnte deine Eigeninitiative nämlich schätzen. Also ich erzähle mal kurz, was passiert ist. Christian Schwocho hat die unglaublich erfolgreiche Serie Bad Banks gedreht, die großartig ist. Du hast davon gehört, dass das gedreht werden soll, und du hast ihn einfach angerufen, richtig?
Absolut, so war es, ja.
Und dann hast du ihm gesagt, ich möchte bei dir mitspielen und ich bin Banker und Schauspieler, du brauchst mich in deiner Serie. Und wie hat er reagiert?
Genau, also ich hab quasi gesagt, also ich will offen zu Ihnen sein. Das habe ich nicht gleich am Telefon gesagt, aber ich habe das, was du gesagt hast, quasi am Telefon gesagt. Und er war damals in der Postproduktion in Potsdam für den Film Paula. Auch unglaublicher Film, überhaupt
toller Film. Spoko,
ein unfassbar begnadeter Regisseur.
Ja.
Leider in Deutschland haben wir für so großartige Menschen keinen Platz, deswegen dreht er ganz viel in England, das nur so am Rande. Aber so, ich bin dann nach Potsdam gefahren, er hat mich eingeladen und dann saß ich ihm gegenüber in der Kantine beim RBB, glaube ich, war das sogar. Und dann haben wir uns unterhalten und dann habe ich ihm den Satz gesagt, ich weiß, ich falle hier auch ein bisschen mit der Tür ins Haus, aber ich bin ganz ehrlich, wenn Sie mir in diesem Projekt oder wenn du mir keine Rolle geben kannst, dann höre ich sofort auf mit der Schauspielerei, weil dann hat es einfach gar keinen Sinn. Weil mir ist meine Hautfarbe so oft im Weg, mein Aussehen, na, wie oft höre ich, also ich kann euch Sachen erzählen, was ich alles gehört habe. Ich wäre zu schwarz, ich wäre zu weiß, ich wäre zu hübsch, ich wäre zu glatt, ich wäre zu farblos, ich wäre, also was sich Leute an meinem Aussehen abgearbeitet haben, ethnisch, moralisch, wertend, um zu sagen, wir wollen dich bei dem Projekt oder können uns das nicht vorstellen oder wollen dich nicht dabei haben. Ich glaube, nur schlimmer ist es, wenn man eine hübsche Frau ist noch, ja, und was im Kopf hat, weil man das auch nicht attestiert bekommt, dass das zusammenkommen kann. Und das ist so zutiefst verletzend, zumal wenn du Leuten erzählst, dass dir das passiert und die Leute denken, du kokettierst mit deinem Aussehen und willst dich nur interessant machen. Und dann denkst du immer so, seid ihr blöd? Also wie kann man denn Äußeres, egal jetzt wie man aussieht, wie kann man denn Äußeres ableiten auf den Charakter grundlegend? Also das ist so far away from everything. Naja, ich saß auf jeden Fall mit Christian Schwocho und sagte dann, ich würde aufhören mit Schauspielerei, wenn das jetzt nicht klappt. Und dann sagt er, okay, pass auf, erzähl mir mal von deiner Bankenzeit. Was war das, was du gemacht hast? Und dann habe ich halt erzählt, ich war Händler auf dem Trading Floor, Eigenhandel, große Banken, großes Geld, richtig großes Geld, richtig Alarm und so weiter. Und so jemanden, und das war mein Glück, wie ich dann im Nachhinein erfahren habe, so jemanden hatte er auf dem Projekt noch nicht drauf. Weil die haben das Projekt auch am Anfang von Bad Banks dann wieder in Credo umbenannt, weil sie nicht mit Bad Banks in Banken reinkamen und genügend Leute akquirieren konnten, Insider, die ihnen Infos geben konnten, was logisch ist. Weil
bei dem Titel?
Ja, genau. Also das funktioniert. Da kannst du dann so viel erzählen, wie du willst. Das funktioniert bei Bankern nicht und ich weiß, wovon ich rede. Und durch mich haben sie nochmal einen ganz anderen Blick auf diese Perspektive bekommen und auf diese Welt, wobei sie ganz, ganz viele Menschen hatten, die ihnen unterschiedliche Einblicke gegeben haben, was auch gleichzeitig den Erfolg dieser Serie begründet, diese professionelle Herangehensweise von Dr. Lisa Blumenberg. Also das ist wirklich auch so, Produzenten in Deutschland brauchen wir, wie Sie und die Letterbox aus Hamburg. Also ich habe mit Hamburgern nur gute Erfahrungen. Produktion, Bad Banks, Verlag, mein Buch, also läuft, ja, mit den Hamburgern.
Sehr gut.
Nein, und das war im Grunde diese Facette und was ich sozusagen im Englischen sagt man, what I could bring to the table, ne, diese Expertise, diesen Benefit. Und dann hat er auch gesagt, durch die Rollen sind schon quasi viel besetzt. Ich weiß nicht, inwieweit deine Rolle dann da oder du noch eine größere Rolle haben kannst. Und hat aber mir super netterweise super viel Platz eingeräumt. Also ich muss wirklich Christian Schwocho auch nochmal danken, weil ich glaube, ich hatte eigentlich mal 4 Szenen und es wurden dann irgendwie 12, wo er sagt, nee, da brauchen wir Patrick auch und improvisier doch da mal was rein. Ich will hier, brauche hier noch ein bisschen crispy Atmosphäre und so weiter, ja. Und ich muss ihm wirklich, also ihm, aber auch der Produktion für immer dankbar sein, weil erstens, natürlich, du hast es angesprochen, super erfolgreiche Serie und so weiter. Aber mir, ich messe ja meinen persönlichen Erfolg nicht an dem Erfolg der Serie, sondern mir geht es darum, mir hat das so viel Spaß gemacht, auch mit diesen tollen Kollegen, mit Albrecht Schuch und Paula Bär zu drehen. Ich meine, die sind gerade aktuell the top of the pops im Schauspiel. Also es gibt nichts, es sind beste Hauptdarsteller, beste Hauptdarstellerin, europaweit, deutschlandweit. Also und ich habe sie erlebt, konnte ein bisschen was abgucken. Und allein das, ich genieße es. Ich merke es bei meinen Kindern auch, kleiner Schwenk ins Private. Wenn meine Kinder coole Sachen sagen oder machen, ne? Ey, wie ich mich abfreue, wenn Leute einfach schlaue Sachen sagen, ja, oder tolle Sachen machen. Und du kannst auch als Zuschauer dann da dabei sein, sozusagen, oder als Kollege. Ich muss gar nicht alles immer selber machen. Das ist, erstens kann ich das nicht und zweitens schafft man das auch nicht. Aber ich kann mich echt total mit anderen freuen und für andere freuen und an anderen Dingen begeistern. Ja. Aber so war das mit Bad Banks und eine wilder Ritt und eine wilde Reise sozusagen.
Aber das ist so großartig, dass in diesem Projekt einfach alles kulminiert, was du, wie du sagst, to the table gebracht hast. Deine Bank-Erfahrung, deine Schauspielerfahrung und das Geilste an der ganzen Sache ist ja, dass du die Initiative ergriffen hast. Dass du da rausgegangen bist und gesagt hast, ich rufe den jetzt an, ich bin so mutig, einen der bekanntesten, größten, krassesten Regisseure Deutschlands anzurufen und einfach zu sagen, ich bin hier und ich kann das. Vertrau mir.
Und das ist ein super Punkt, dass du den nochmal so rausarbeitest, weil ich möchte allen unseren Kolleginnen, wertgeschätzten, handwerklich tollen Kolleginnen und Kollegen, unbedingt ans Herz legen, eine Sache. Ruft nur Menschen an, wenn ihr passen könntet. Und überlegt euch alle gut, nicht was ihr alles Tolles spielen könntet, sondern überlegt euch bitte wirklich, wo ihr passen könntet. Weil ihr sharp as a knife etwas habt, was man an dem Set braucht. Und es ist nicht nur für Schauspielerinnen und Schauspieler, sondern für alle Menschen. Weil ich finde, das ist leider, ich muss mal diese Kritik äußern, man ist als Schauspieler zu oft in dieser Situation, dass man struggles, man will irgendwie eine Karriere haben, man will Drehtage haben, man will dabei sein, es ist so leidenschaftlich, so emotional und man wird dadurch so unprofessionell. Unprofessionell meine ich, dass ich sowohl von Kolleginnen E-Mails bekommen habe, die dann gesagt haben, oh, ich habe dich da gesehen, wir haben es ja schon lange nicht mehr gehört, ich habe jetzt so eine zweite Staffel gegeben, kannst du mir da irgendwie mal Konnecke machen oder mich empfehlen, la la la, so. Und das macht man so nicht, finde ich. Also vor allen Dingen nicht, wenn man jemanden nicht kennt. Ne? Also wenn ihr mich jetzt nach unserem Interview, wir haben ja auch Vorgespräche gehabt, wir haben ja einen Eindruck, ein Gefühl zueinander, ja. Wenn ihr mich dann mal fragt oder ich euch frage, finde ich das okay. Aber das ist im Grunde, ich finde das Prinzip der kleine Prinz und der Fuchs. Das muss unbedingt immer gewahrt sein. Wisst ihr, was ich meine? Man muss sich annähern, ein Gefühl füreinander haben, bevor man auch überhaupt jemanden empfehlen kann. Also jeden Menschen, dessen oder jede Kollegin, dessen Befähigung ist, ich irgendwie das Gefühl habe, eine Haltung zu haben, die auf Fakten basiert oder auf eigenen Erfahrungen. Natürlich empfehle ich solche Kollegen. Immer. Aus mir selber heraus. Wo dann hinterher Leute sagen, ey, du hast mich empfohlen, habe ich gehört. Ist ja geil. Wie kam es? Ich so, ja, ich habe da dabei einfach an dich gedacht, weil wir hatten da neulich so gesprochen.
Finde ich, ist auch ein wunderschönes Gefühl. Also, ich liebe das ja eigentlich auch, ne? Wenn man für die Leute, die man schätzt, die man gut kennt, wenn man die unterstützen kann und empfehlen kann, finde ich immer, macht mir immer ein ganz warmes Gefühl.
Ey, total. Und vor allen Dingen, ich habe ja jetzt, Gott sei Dank, toi, 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 viel zu tun. Das bedeutet, ich muss ja Sachen sogar auch absagen. Also in unterschiedlichsten Bereichen. Aber
das ist ein Traum.
Ich muss Sachen absagen, Projekte, aus unterschiedlichsten Gründen. Das bedeutet, na klar, sage ich dann, hey, pass mal auf, ich mache mir mal Gedanken, wer da passen könnte und mache auch mal ein paar Telefonate, ja. Weil, na klar, müssen wir uns unterstützen, aber das basiert auf Vertrauen. Und ja, ich bewerbe mich grundlegend nicht auf Sachen, die irgendwie mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun haben. Ja, Warum? Weil ich sage, wenn das durch die deutsche Brille betrachtet ist, die haben nicht die Fantasie, mich da zu besetzen. Und das ist auch nicht mein Anspruch, dass ich sage, Diversität, obwohl ich es mir auch irgendwo in Teilen wünschen würde, aber Diversität geht jetzt irgendwie so weit, dass ich jetzt irgendwie ein Nazi spiele. Also das ist bestimmt eine nette Facette oder keine Ahnung, aber in so einem für den ZDF-Zuschauer leicht bekömmliche Viertel nach acht oder Viertel nach neun Nummer, da würde ich mich nicht bewerben. Weil ich finde jedes Mal, ich weiß nicht, wie es euch geht, das erzählt doch gleich mal, aber wenn man sich bewirbt, hat man ja auch daran eine Erwartungshaltung, nämlich ich mache mir die Mühe, ich sammle projektbezogen spezielle Fotos, was ich denke, was es sein könnte. Ich überlege mir einen besonderen Text, kein Standard-Copy-Paste-Text, sondern speziell auf diese Produktion. Ich habe geguckt, wer ist die Produktion? Was haben die schon gemacht? Wer ist der Regisseur? Wer sind die Showrunner, also die Autoren vielleicht? Wer ist berühmter Kollege, der ein Letter of Intent unterschrieben hat? Ich sage, ah, ich habe gehört, die soll da mitspielen oder der. Und dann versuche ich, ein Gefühl zu entwickeln, was könnte ich da hinbringen? Und deswegen, und da schließt sich der Kreis, bei Christian Schwocho und bei Bad Banks hat es wie Arsch auf Eimer gepasst. Und deswegen hat es auch geklappt, obwohl jeder sagen würde, oh, der hat voll Glück gehabt. Nein, zur richtigen Zeit am richtigen Ort hat mit Glück nur insofern was zu tun, dass es natürlich eines gewissen Glückes bedarf, davon zu erfahren, und ich weiß gar nicht mehr, woher ich seine Nummer hatte, offen gestanden.
Ich wollte nicht fragen.
Nee, ich habe mir das vorhin so auch selber überlegt, aber es war wirklich so, aber ich habe mich gerade gefragt, wo habe ich eigentlich seine Nummer damals herbekommen? Anyway, ich glaube, jede Kollegin und jeder Kollege schafft viel schneller, viel größere Schritte in der Karriere, wenn sie nicht versucht, wahllos überall zu spielen, sondern sich zumindest mal in einem gewissen Alter sich eine Strategie überlegt. Dass man sagt, okay, ich bin jetzt 23, ich bin gerade von der Schauspielschule runter, sag ich jetzt mal, oder 20. Okay, jetzt lass uns doch mal gucken, was sind denn die Genres, was sind denn die Produktionen? Und da muss man ein bisschen Vorarbeit machen und dann kann man ganz gezielt sich bewerben. Und ich glaube, dann funktioniert das auch. Ich glaube, dann ist die Quote der Treffer auch viel höher. Ja? Oder wie ist das denn bei euch? Erzählt mal, das würde mich mal interessieren.
Ich bin gerade auf so einem Weg des, es ist total schön, dass du das Thema auf den Tisch bringst, weil das etwas ist, mit dem ich mich total beschäftige. Ich bin gerade auf dem Weg herauszufinden, was ich eigentlich will und dadurch dann zu bestimmen, okay, vielleicht will ich gar nicht bei Serie XY mitspielen, weil es mein Herz dann nicht glücklich werden würde, aber ich hätte total Lust auf dieses Projekt oder diese Art von Film oder auf diese Regiearbeiten oder so. Und dass ich dann auch nicht mehr so enttäuscht bin, wenn dann halt keine Sturm der Liebe-Anfrage kommt oder so, weil ich wollte da halt eh nicht hin. Genau, also dass es mir mehr darum geht, was will ich eigentlich, wie gut kenne ich mich, was kann ich mitbringen und daran arbeite ich ganz viel. Aber ich finde das nicht einfach, weil ich auch so darauf getrimmt bin, zu gefallen, weil das auch so ein, vielleicht ist das, was ich aus der Schauspielschule mitgenommen habe, vielleicht hat das aber auch was mit meiner Biografie oder meinem Geschlecht zu tun, ich weiß es nicht. Aber dieses, ja klar, kriege ich hin, kann ich auch, das ist bei mir auch noch sehr laut, diese Stimme. Und das versuche ich gerade einzupegeln.
Darf ich, weil wir haben ja kein Vorgespräch gehabt, Julia, darf ich ausnahmsweise mal fragen, erstens, wie alt du bist, ob du Geschwister hattest und in welcher Stadt du wohnst?
Ja. Ich bin 32, ich habe zwei Geschwister, die jeweils 10 und 12 Jahre älter sind und ich wohne in Hamburg.
Ah, sehr gut, in Hamburg. Hey, da ist es wieder meine Stadt.
Wir sind da, komm doch mal her.
Ja, super, super. Und Juliane, du hast mir geschrieben, wir haben bei Anomalie zusammengedreht, wenn auch nicht an denselben Tagen, also an einem gemeinsamen Serienprojekt. Erzähl mir doch mal, gib mir mal die gleichen drei Antworten wie Julia gerade.
Ich bin 33, ich wohne auch in Hamburg und ich bin eine kleine Schwester. Ich habe einen großen Bruder, der 3 Jahre älter ist.
Und wie geht es dir im Punkt deiner eigenen Karriere? Wo bist du da, wenn du jetzt hörst, was Julia so über sich gesagt hat?
Ich kann das durchaus unterschreiben, was du gesagt hast. Je mehr ich, wenn es Ausschreibungen gibt, je mehr ich mich identifizieren kann mit dem Thema, mit der Rolle, mit der Idee, wenn ich schon Ideen dazu habe, desto öfter sehe ich Erfolg, also dass eine Rückmeldung kommt, dass ein Casting zustande kommt. Ob jetzt die Rolle zustande kommt oder nicht, ist eine andere Sache, aber es gibt eine viel klarere Rückmeldung, als wenn ich das so streue. Und ich sehe das aber auch so, dass es, ich glaube, uns SchauspielerInnen wird so was unsere Gefahr ist ganz oft, ist eben die Verzweiflung, ne? Und die kann man, die ist perfide, weil die kann man riechen. Die merkt man, wenn wir uns bewerben und unbedingt wollen, ohne angefangen zu haben, wirklich nachzudenken, warum wollen wir das denn eigentlich? Und was soll das denn eigentlich, ne?
Aber das würde mich tatsächlich, wie gesagt, ich war nicht lange auf einer wirklichen Schauspielschule. Ich habe danach noch Seminare gemacht, war bei Alvana Chabak schon vor 12 Jahren. Aber was ist denn das, was man euch da auf der Schauspielschule in dem Punkt vermittelt? Oder hat das, weil Julia auch sagt, das hat mit der Biografie zu tun. Woher kommt dieses, ich möchte gefallen denn? Also ihr müsst es jetzt auch nicht zu detailliert, aber habt ihr Defizite im Verhältnis zu euren Eltern, sage ich jetzt mal, ohne dass ihr da detailliert drauf eingeht, dass ihr sagt, ja, meine Eltern haben mich nicht so geliebt oder angenommen, wie ich das mir vorgestellt habe und deswegen versuche ich das bei der breiten Masse herzustellen sozusagen? Ist es das?
Ich würde es nicht sagen. Ich glaube, es ist, weil es eine Branche ist, die sich ja auch sehr mit dem Äußeren beschäftigt. Die sehr damit beschäftigt ist, wie wir aussehen, wie wir wirken. Und ich hatte das dir im Vorgespräch auch schon erzählt, dass ich irgendwie Sorge habe, dass mir die Rollen ausgehen, je älter ich werde, weil die Realität ja auch aktuell ist. Frauen ab 40 bis 65, da wo die Sprachanteile der Männer extrem hoch sind im Film und Fernsehen in Deutschland, sind sie bei Frauen extrem niedrig. Und da spielt natürlich, da schwingt dann eine Angst mit, ne? Wird meine Karriere, die jetzt eben noch nicht so krass abgegangen ist, wird die noch passieren? Und ich glaube, da generiert sich bei vielen in unserem Alter vielleicht auch eine oder im Beruf eine gewisse Verzweiflung. Und die ist super kontraproduktiv.
Es tut mir so leid, das zu hören. Also wenn ich über mein Leben, also über einen Großteil meines Lebens, Berufslebens, so reden würde, würde ich was anderes machen unbedingt. Also, und nochmal, es gibt bei mir auch mal Momente, bei mir kommt nochmal diese scheiß Rassismusgeschichte in Deutschland dazu, ja. die auch nochmal ein böser Killer ist. Deswegen, ich weiß schon, wie es ist, wenn man verzweifelt ist, und es war bei mir auch nicht alles super Sonnenschein. Ich habe mich halt irgendwann von der Schauspielerei als Haupteinnahmequelle finanziell komplett verabschiedet. Wenngleich ich im Jahr, wenn ich Werbungen mit dazu rechne, auf 25 oder 30 Drehtage schon komme, ja. Mhm. Aber für mich, also ich stelle mir unter Schauspiel immer fiktionales Schauspiel vor, so, ne? Und irgendwie eine Serien, beispielsweise eine Serienfigur zu sein. Also ich träume zum Beispiel davon, Tatortkommissar von Frankfurt zu sein. Ja. Das ist so mein großer Traum. Wenn irgendwann Ulrich Tukur sagt, er möchte diesen einen Tatort im Jahr in Wiesbaden nicht mehr drehen,
dann bist du am Start.
Dann hätte ich gern jemand beim Hessischen Rundfunk, der auch glaubt, dass ich das könnte, weil im Moment gibt es da niemand, der daran glaubt. Im Moment, und das ist das Krasse, ich habe in 3 Tatorten jetzt schon mitgespielt und jedes Mal nicht im Hessischen. Für die hessische Produktion, für den Hessischen Rundfunk habe ich mal gemacht, im Grunde so ein Pendant, das nannte sich Krimi.de, das war eine Kooperation mit, für den Kika. Mhm. Das war so im Grunde der Kindertatort.
Ah, und da war ich da ja, ja.
Genau. Und da kann ich auch so eine Geschichte erzählen, die symbolisch oder typisch ist eigentlich für das, was ich erlebt habe. Da hat die leitende Redakteurin allen Ernstes bei der Polizei in Hessen, bei der Presseabteilung angefragt, ob es afroamerikanische oder afrodeutsche Polizisten gibt in Hessen. Weil wenn nicht, wenn da keiner gewesen wäre, hätten sie wieder den Quotentürken nehmen müssen. Zitat. Das müsst ihr euch einfahren. Ja. Und ich meine, wir sind im fiktionalen Fernsehen. Wir können alles behaupten. Wir haben einen Bildungsauftrag, der nicht nur in der Dokumentation über Hitler sich irgendwie darstellen lässt. Und dann hörst du sowas und dann sagt sie selber in der Migrationsgeschichte, deutsche und italienische Eltern, glaube ich, erzählt dir dann sowas und du denkst so, ey Leute, das ist jetzt euer Ernst. Und das Problem ist, sie selber ist eigentlich die Einäugige unter den Blinden, weil sie versucht sogar eigentlich viel möglich zu machen, sitzt aber in Gremien drin, wo nur Weißbrote sind, alte Männer, die ihr sagen, wir wollen hier keinen Schwarzen. Und das ist noch die netteste Formulierung von dem, was sie über mich oder meine Kollegen sagen.
Das ist so frustrierend. Du bist da ja sehr engagiert auf Social-Media-Kanälen. Kann man da auch viel immer von dir lesen, dass du dich für POCs in der Film- und Fernsehbranche auch engagierst. Versuchst du da was an deinen Erfahrungen auch weiterzugeben oder zu unterstützen auch? damit es besser wird, damit es eine Generation, sage ich jetzt mal, als wärst du so alt, aber also dass die Generation nach dir irgendwie davon profitieren kann, dass es irgendwie besser wird?
Ja, unbedingt. Also tatsächlich mit 44 und jetzt über 20 Jahre im Geschäft schon unterwegs, bin ich ja tatsächlich schon ein erfahrenes Schlachtross mit guten und schlechten Erfahrungen. Also ne, genauso schön, wie die Christian Schwocho Bad Bank Sache ist und zunächst GZSZ auch, habe ich auch zwischendrin echt üble Sachen erlebt. Auch hinter der Bühne am Theater, dass mir zwischen die Beine gegriffen wurde und gesagt wurde, du willst es doch auch. Also ich kenne so von bis, ja. Also
Patrick, boah.
Ja, wirklich. Also MeToo kann ich echt mitreden. So. Und aber ich muss auch sagen, außer diese Frauengeschichte mit den Brüsten, das war auch schon so, dass ich es unangenehm fand. Aber die harten Sachen machen immer Männer. So, also das muss ich schon auch sagen. Also Männer sind Schweine, unterschreibe ich. So, so jetzt aber mal schlecht genug mit dem Schlechten. ich krieg mich ja echt noch im Kopf getragen.
Dafür sind Podcasts da.
Ja, genau. Nee, aber ich habe festgestellt, tatsächlich, und deswegen bin ich zum Teil auch als Journalist im Fernsehen, weil ich da eine hohe Frequenz habe. Da bin ich 100 Tage im Jahr in einem Kontext, wo die Leute einen Schwarzen, so blöd es klingt, vermeintlich nicht erwarten. Und es geht am Ende um Sichtbarkeit. Und da ich Sichtbarkeit nach GZSZ in keiner Serie herstellen konnte, manche auch Anfragen echt nicht cool sind. Wir haben vorhin kurz darüber gesprochen, wo möchtest du gerade, Julia, hast ja auch gesagt, wo möchte man eigentlich mitspielen? Und ich bin da ganz bei Christian Schwocho, den ich letztes Jahr auf der Berlinale im Talk von der Telekom gehabt habe, der gesagt hat, er macht natürlich auch nur noch Projekte, beziehungsweise es war schon immer sein Credo, die er sich selber angucken würde. Lange Rede, gar keinen Sinn. Wo war mich denn geblieben? Sorry.
Oh, Patrick, ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht mehr so ganz sicher, wo wir... am Ende des Tages stellen wir aber fest, dass du ein wahnsinnig kraftvoller, mitreißender Mensch bist. Und das hast du auch hier in unserem Interview gezeigt. Danke dir für deine Einsichten, für deine Ansichten und deine Erfahrung, die du hier mit uns geteilt hast.
Dank.
An dieser Stelle kannst du, wenn du möchtest, für etwas noch Werbung machen, etwas platzieren, etwas in die Welt rufen, Weltfrieden oder auch das nächste Buch. So, gibt es etwas, was du noch der Menschheit mitteilen möchtest?
Ja, also es sind schwierige Zeiten, aber ich glaube daran, dass wir das hinter uns bekommen werden. Es gab ja gestern eine ganz gute Nachricht von Seiten des BFFS, dass tatsächlich jetzt auch für uns Schauspielerinnen und Schauspieler da nochmal finanzielle Hilfen auf den Weg gebracht werden und die großzügiger von der Struktur angelegt sind. Seid alle geduldig, auch wenn es schlimm ist und ihr verzweifelt seid. Haltet durch, seid kraftvoll. Überlegt euch in so Pandemiephasen alle miteinander, wer bin ich, was will ich, wohin geht die Reise, und schärft an eurem Profil, nicht nur an eurem Handwerkszeug als Schauspieler, sondern wirklich an euren strategischen Überlegungen, wohin möchte ich mit meiner Karriere. Dann wird es nämlich auch eine. Es wird keine Karriere, wenn ihr sagt, ach, ist mir egal, Hauptsache ich stehe vor der Kamera oder auf der Bühne. Das wird nichts, weil dann seid ihr beliebig. Sucht euch einfach irgendwas gegen euren Strich, damit man sich euch merkt. Und seid da einfach überzeugend. Und da reichen geile 30 Sekunden. Wenn die mega geil sind, sodass sowohl eure Mama, aber auch eure beste Freundin, aber auch irgendjemand, der euch von der Schule her scheiße fand, sagt, das ist echt the shit, dann geht damit raus und haut's der Welt um die Ohren, damit die euch dann dafür buchen.
Ja, perfektes Schlusswort. Patrick, vielen, vielen Dank.
Ja, sehr gerne.
Da sind wir wieder.
Da sind wir wieder. Nach dem Gespräch mit Patrick habe ich also einerseits plötzlich jetzt ganz viele Ideen, was ich noch so machen möchte, was ich noch so spielen möchte, welche Rollen ich noch so machen möchte. Wir haben nach dem Interview auch noch ein bisschen mit ihm gequatscht. Aber ich habe auch das Gefühl, mich ein bisschen besser um meine Finanzen, dass ich mich da kümmern sollte.
Das habe ich dir doch gar nicht erzählt. Ich habe jetzt in ETFs investiert.
Nein!
Ja! Oh. In zwei Stück. Aber ich habe noch einen dritten, in den ich auch investieren möchte. Ich habe den noch schon rausgesucht, aber ich habe mich noch nicht getraut, das zu tun. Aber ich bin da dran.
Oh, du bist schon einen Schritt weiter. Ich habe noch, ich, oh, ich bin noch, bei der App, die ich benutzen möchte, steht bei mir noch, dass, da muss man mit so jemandem Video chatten und irgendwie, das war der Punkt, den ich mich noch nicht getraut habe.
Das hat mein Mitbewohner gestern gemacht und hat heute auch in ETFs investiert. Also, das steht hier gerade an.
Okay, wir
kümmern. Das sind so die
uns.
Dinge, die man macht während Corona, ne? Mit denen man sich, das, wie auch Patrick vorhin gesagt hat, man hat auf einmal Zeit, sich mit Dingen zu beschäftigen, mit denen man sich sonst nicht beschäftigen konnte, wegen des ganzen Trubels. Ja, ich hoffe, ich verliere nicht zu viel Geld, sondern vielleicht gewinne ich ja sogar Geld. Das wäre natürlich super.
Ich habe noch mal über unser Intro nachgedacht. Wo ich vom Schlüssel erzählt habe. Und dann ist mir aufgefallen, dass mir noch weitere bescheuerte Alltagsfails passiert sind. Aber mir ist tatsächlich auch mal der Klassiker passiert. Mir ist das Handy ins Klo gefallen. Es ist.
Was hast du gemacht? Bevor das Handy ins Klo fiel.
So eine detaillierte Frage. Nichts Schlimmes.
Ja, weil ich denke mir, wie kommt das Handy direkt über die Kloschüssel?
Es war in meiner Jeans-Po-Tasche.
Ah. Ne?
Und das, normalerweise tue ich das da nie hin. Und dann war das da drin. Und dann quasi beim Wiederankleiden hat es sozusagen den richtigen Winkel nicht bekommen und ist gefallen.
Oh, das heißt, da war auch was drin im Klo. Das war jetzt nicht das
Wir enden das, auf einem ganz hohen Niveau heute. Es war nicht tragisch, sage ich mal so.
Ich verstehe.
Und ich habe auch extrem schnell reagiert und mein Handy hat es auch überlebt. Aber ich hatte danach das Gefühl, was bin ich denn hier für ein scheiß Klischee? Ich war sogar nüchtern. Also ich habe einfach mein Handy ins Klo fallen lassen. Mhm. Es hat überlebt. Dümmer war es, als ich mein Handy in die Waschmaschine getan habe.
War es auch in der Hosentasche?
Nee, es lag im Bett. Ich habe das Bett abgezogen. Ich wollte das Bettzeug waschen. Ich habe die Waschmaschine angemacht mit dem Bettzeug und ich hörte einen Klonk. Und ich fragte mich, wo ist eigentlich mein Handy?
Oh.
Und dann bin ich ganz schnell zur Waschmaschine gelaufen und da guckte mich schon mein Handy an.
Und was ist? Dann war es kaputt.
Ich habe es dann ganz schnell rausgeholt und habe es auseinandergebaut und versucht zu trocknen. Aber hat es leider nicht überlebt.
Juli, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Ich weiß nicht, warum ich auf einmal so offiziell bin. Aber es
Liebe
ist mir ein
Julia
Anliegen.
Kemp, auch ich danke dir für das Gespräch. Liebe alle anderen da draußen, Sie und ihr, schön, dass ihr dabei wart. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr wiederkommt. Wir freuen uns auch sehr über eine Bewertung auf Apple Podcasts. Wenn ihr da noch einen Satz für uns habt, da freuen wir uns sehr und da können wir auch besser gefunden werden.
Oder auch nur 5 Sterne oder wie viele ihr geben möchtet, das hilft auch schon total.
Und folgt uns doch auf Instagram auf hardaberfail.podcast. Da kriegt ihr alle Hintergrundinfos und seht, was wir noch so machen. Da freuen wir uns. Auch da könnt ihr uns schreiben, kommentieren oder was auch immer ihr möchtet.
Macht's gut, Leute. Bis nächste Woche. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Tschüssi.
Tschüss.